Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt und auch heute wieder mit Best of Doppelpunkt 2014. Mona Fetsch war bei mir. Und es ist eine ganz spezielle Sendung geworden. Ich finde sie grossartig. Ich finde sie wunderbar. Und irgendwie ist das auch durchgedrungen. Und ich glaube, man hat die Natürlichkeit, das Talent von dieser Moderatorin, die ja von Radio und von Fernsehen bekannt ist, genau aus dem rausgespielt. Aber vor allem hat man jetzt ein bisschen erfahren, wo sie herkommt, was ihr Fundament ist und daraus ein paar Ausschnitte.
Ja, klar.
Okay,
ja, mit 15 musst, weil später machen ist es nie mehr so einfach, wie mit 15, um auf den Putz zu
haben. Ehrlich? Und vor allem, wenn die Eltern nicht rum sind?
Ja, sicher. Das ist grossartig.
Und was ist denn dort abgekommen? Frauenfeld ist ja für dich in dem Sinn wahrscheinlich fast der grosse Stadt.
Frauenfeld ist natürlich Rock'n'Roll, oder? Ja. Frauenfeld ist Downtown. Das war super gewesen. Frauenfeld hat sogar ein Kino gehabt.
Nein.
Man stellt sich das mal vor. Wir haben das Militär gehabt. Achtung, viele Rekruten in Frauenfeld. Das macht die Sache nicht uninteressanter.
Als 15-Jährige.
Obwohl die Uniformen alle ein bisschen gleich aussehen.
Ah, aber nein. Du bist auf die Uniformen abgefahren?
Nein, überhaupt nicht.
Nein. Aber gleich haben die 15-Jährigen irgendwie
für einen Zufallsfall. Also, wenn du von harten Hausen kommst, ja, ist so ziemlich alles ein Aufstieg. Jetzt einmal im Teenie-Bedürfnis ausgedrückt. Und das Erste, wenn man wirklich vom Land kommt, ist, du musst lernen, Töffli fahren. Das ist das Erste. Und nachher sofort, wenn es geht, Auto fahren. Einfach damit du irgendwie wegkommst. Weil sonst, habe ich das Gefühl, wird es ein bisschen eng, so im Hals und auch vielleicht im Kopf. Ich weiss es nicht. Und Frauenfeld ist super gewesen. Wir waren dort im Schülerwohnheim.
Und es hat einen Bubenstock und es hat einen Steck dazwischen. Okay, und was ist gelaufen? Und das hat einen Steck dazwischen. Du hast ja experimentiert. Du bist ja absolut interessierte, spannende und auf alle Erfahrungen ausgerichtete junge Frau. Sie nehme ich an. Was ist denn gelaufen?
Ja, dort eigentlich nicht so viel. Also, man hat schon geschaut, dass das, was gelaufen ist, möglichst außerhalb gelaufen ist, wenn etwas gelaufen ist. Aber du nützt es natürlich aus. Also, du hast viel mehr Zeit, du hast Gleichaltrige, du hast vor allem Ältere, das macht es spannend. Die haben schon Auto fahren in der Zeit, wo ich noch nicht können.
Und du hast einfach daneben sitzen?
Ich konnte daneben sitzen, genau, und mitfahren. Und in dieser Zeit habe ich mich eigentlich musikalisch so ein bisschen an dieser Gothic-Welt verschrieben.
Nein.
Was andere würden als Grufti bezeichnen. Und das hat es ja nicht gegeben im Thurgau. Also wir waren eigentlich vor allem in Deutschland. Wir sind in dieser Zeit,
ich habe das in Leipzig erlebt. Das sind
ja,
Tausende.
Tausende
sind dort eingefallen.
Genau, mit schwarzen Schirmli und weißen Gesichtern und dann Sammetgewänder. Oder die, die eher so ein bisschen aus der Sadomaso-Ecke kommen, die sind dann so in Ledergewändli unterwegs.
Aber du mir das erklären, was da die Philosophie ist in dieser Welt? Was sieht man dort, wenn man das macht?
Ist unterschiedlich. Ich glaube, die einen machen es einfach zum Auffallen. Es ist relativ ein simpler Weg und du fährst ziemlich auf. Und bei mir war es eigentlich Musik. Also, darum mache ich zum Beispiel auch gerne Radio. Musik ist etwas, was mich schon immer geprägt hat. Und das hat angefangen eigentlich mit The Cure. Das war die erste Band. Robert Smith ist ja eine der grossen Ikonen, immer noch, von dieser Gothic-Bewegung. Und ich habe einfach angefangen, ich habe meine Haare sind etwa einen halben Meter gross, sie abrasiert auf die
Seite. Fast so gross wie du.
So, und der Vorteil an solchen Frisuren ist, die machst du einmal, die stupieren, eine Dose Haarspray drin und dann musst du eine Woche nichts mehr machen, weil sie stehen einfach. Und wenn du aufstehst aus dem Bett, kannst du einfach so ein bisschen mit den Händen, du rechts, du ein bisschen links und dann sieht das tipptopp aus. Und so, und ich habe Kollegen gefunden, die sich für diese Musik interessieren und ich glaube für meine Menschwerdung ist das recht wichtig gewesen.
Was hat der Vater und der Grossvater in Hattenhausen gemeint, wenn du amigs auf Heimaturlaub aus dem wilden Frauenfeld nach Hattenhausen gekommen bist?
Ja, sagen wir es mal so, Freude hat anders ausgesehen. Ja, ich verstehe es auch, oder? Also, sie haben es auch nicht recht verstanden. Inzwischen, als ich selber Mutter bin, weiss ich ja, dass sie sich eher Sorgen gemacht haben. Wahrscheinlich. Und denkt,
Nein, natürlich nicht.
Also, hoffentlich auch nicht. Du musst ja die Eltern nicht verstehen, wenn du selber jung bist. Das wäre das Schlimmste.
Das finde ich also nicht okay.
Hast du deine Eltern immer verstanden?
Nein, aber meine Tochter,
wie alt ist
oder unsere Tochter, die ist 17, die sagt hier und da, okay, ich finde es zwar nicht so gut, was sie sagen, aber wenn ich selber älter wäre, würde ich wahrscheinlich das Gleiche sagen. Und das finde ich fast schon überraschend verständig.
Ja, das ist fast schon beängstigend vernünftig.
Ja, das ist klar. Das bist du nicht gewesen.
Nein, das ist, ich glaube, wenn man selber Eltern hat, die manchmal sehr unvernünftig sind, was bei dir jetzt noch könnte zutreffen, dann müssen vielleicht Kinder, weißt,
ich glaube, auch wenn man von harten Häusern kommt, muss man eher ein bisschen kompensieren, wenn man noch Frauen
ja, nein, aber haben. Also zurück zum Gut. Thema. Sie haben nicht Freude gehabt. Gut. Und das hat ja auch einen tieferen Sinn gehabt, dass ich dann mit 15 nicht mehr daheim gewohnt habe. Das ist zu unser allerbester gewesen. Gut. Wir haben uns auch nicht mehr müssen anschauen. Gut. Wir haben uns über so Zeug nicht müssen austauschen. Sie haben Angst gehabt. Also so in absteigender Reihenfolge wahrscheinlich schlechte Gesellschaft, Drogen, Satanismus, Selbstmord.
Das genau. Das ist so und wie viele von diesen Sachen haben sich dann auch irgendwie
ja, nichts. Also vor allem das Letzte nicht. Das siehst du, ich bin da. Nein.
Satanismus.
Also zum Beispiel an meiner Maturaprüfung, Französisch mündlich. Ich hatte einen Franzlehrer, den ich sehr schätze, weil er so direkt war, dass nicht alle damit umgehen können. Mhm. Ich persönlich habe das noch gern. Ja. Und er hat bei der mündlichen Maturaprüfung, kennst du es ja, oder? Die Experten sitzen da aufgereiht und so und du kommst rein. Und Franz war jetzt nicht gerade so mein bestes Fach gewesen, also leicht weiche ich nicht. Du kommst rein und zuerst, als er sagt, ah ja, da kommt sie, die grösste Satanistin von der Kante Frauenfeld.
Oh.
Und du denkst, alright, Baby.
Hast du Französisch
und Französisch? Nein, sogar auf Deutsch hat er es gesagt. Wait. Aber eben, also das war eben so.
Und dann, was hast du ihm gezeigt?
Ja, dann habe ich halt da vorgenommen, was ich habe.
Und die blauen Augen haben Blitz.
Hey, da
und
nichts
das Maul hat Strahlen.
Bei Franz mündlich nützt das nichts.
Was war die Note?
Ich glaube, am Schluss irgendwie ein Fünfer.
Ah,
Fünfer.
Nicht so schlimm, he? Nein. Also sie tut ein bisschen tiefstapeln, sie nimmt alle im Sturm, sogar irgendwie einen verknöcherten Franzlehrer im Frauenfeld. Das ist der Anfang für eine ganz grosse Karriere.
Reden wir noch gerade wieder,
dann bist du nach St. Gallen an die Hochschule gegangen.
Genau.
Das ist, aber dort hast du, glaube ich, dann wieder andere Versuche gehabt, oder?
Dort sind sie rot gewesen, ja. Nein, aber es ist ja dann für mich ein bisschen darum gegangen, ich musste ja etwas studieren, wo man noch etwas arbeiten kann. Oder? Also ich habe von zu Hause immer Signale bekommen, uns ist grundsätzlich gleich, was du machst. Hauptsache, du bist glücklich, aber du musst dein Leben selber verdienen. Das war immer klar. Und ich habe schon während der Kante, ich bin nicht nur in diesem Internat gesessen, sondern ich habe vor allem geschafft. Ich habe dort schon geschrieben für die Thurgauer Zeitung. Und ich habe gewusst, wenn ich Wirtschaft studiere, das ist potenziell etwas, wo man mich nachher brauchen kann und wenn ich nachher auch Geld verdiene. Also zum Beispiel, für mich wäre so ein Vielleistudium wäre für mich weniger in Frage
gekommen. Also wenn du gesagt hättest, ich mache Ethnologie.
Ja.
Dann hätte jetzt also irgendwie die Welt gar nicht mehr verstanden.
Ja, vielleicht. Also ich hätte dann einfach müssen sagen, was ich dann damit nachher machen könnte. Also ich hätte können sagen, ich kann dann zum Roger Schawinski vielleicht irgendwie beim Radio arbeiten. Aber das ist ja für mich dort noch so weit weg gewesen. Also die ganze Vorstellung, dass ich irgendwann mal in die Medien gehe, das ist mein Traum.
Du hast etwas wollen machen, wo man Geld verdienen kann.
Ich habe gedacht, ich muss das machen. Das war ein reiner Vernunftentscheid gewesen, oder? Einfach damit ich irgendwie mich später kann über Wasser halten. Ganz simpel. Also,
okay. Und dann hast du das Studium geschmissen, nach wie vielen Semestern?
Ja, nicht gerade viel, gell? Vier Semestern.
Was ist passiert? Was für Erwartungen sind denn nicht erfüllt worden? Oder hast du dann einfach die ersten Prüfungen irgendwie?
Nein. Ich habe ein besseres Angebot bekommen, wie so häufig im Leben. Du musst dich dann irgendwann entscheiden zwischen der Vernunft, das wäre HSG und Wirtschaft gewesen, oder der Unvernunft, aber der Lebenslust. Und das ist dort Radio gewesen, und vor allem Fernsehen. Ich habe während der HSG dann angefangen Radio machen, beim Lokalradio, Radio Thurgau ist das dort. Genau. Und das ist super gewesen. Das
wie hast du dich dort beworben?
Total
du bist einfach reingelaufen nach 30 Sekunden und gesagt, die hat so ein Maul, die ist ideal fürs Medium.
Nein, ich bin anständig. Also ich bin ganz grundsätzlich anständig.
Ich habe das nicht anders gemeint.
Ich habe angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, ich würde gerne ein Praktikum machen, könnten Sie mich möglicherweise brauchen? Aha. Und dann hat der irgendwie gefunden, ja gut, das also kommst du mal vorbei. Und das Gute ist ja bei so einem Radio drum, ich würde allen empfehlen, so anfangen Radio machen, du machst alles. Also ich bin irgendwie am Morgen früh gekommen und habe irgendwie zuerst mal CD-Regal selber Musik gemacht. Das ist nie so viel Cure gelaufen bei Radio Thurgau wie zu der Zeit, als ich dort
war. Heute ist alles am Computer.
Deine Nachrichten aus der Thurgauer Zeitung ab. Du hast irgendwie einen Fax, der noch so ein bisschen Nachrichten bringt. Du schreibst alle deine Moderationen selber. Und wenn es fertig ist, dann gehst du raus, Beiträge machen, gehst in den grossen Rat. Du hast keine Ahnung, aber du sagst, Entschuldigung, können Sie mir das erklären? Und sind alle sehr nett. Du machst alles. Und ich finde, das ist für mich auch der beste Weg gewesen.
Aber das ist nicht der Grund, dass das Radio eingegangen ist. Ist ja dann eingegangen.
Ja, aber erst nach mir. Ich bin unschuldig gewesen.
Und dann ist gerade noch Fernsehen gekommen. Also, ja, hey, uns, hallo.
Aber dann ist, also ich gehöre wirklich zu denen, die irgendwo durcheinander finanziell irgendwie müssen schauen, dass du dir das kannst leisten. Und so ein Praktikum, das hat wie nicht genug, oder es hat nicht so viel Geld gegeben. Und ich habe einen Kollegen dort, und dann haben wir nach 2 Jahren haben wir gesagt, und nach anderthalb, hey, wir würden zwar gerne da machen, aber wir müssen jetzt irgendwo machen, wo wir mehr Geld verdienen. Und das ist
die Wie viel hast du denn verdient?
Ich weiss nicht mehr, also ja, nicht gerade happig.
Aber ungefähr?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns dort dann beworben im Schweizer Fernsehen. Die haben für eine Jugendsendung die Leute gebraucht.
Und
dann haben wir so einen Film gemacht und dann haben wir da eingeschickt und dann irgendwann ist das Telefon gekommen und dann haben gesagt, ja, sie machen ein Moderatorencasting. Ich gesagt, das ist sehr nett von Ihnen, aber Entschuldigung, ich habe mich für eine Redaktionsstelle beworben. Mhm. Nicht Moderatorin, da muss ein Irrtum vorliegen. Dann hat die gesagt, ja, sie wissen schon, aber sie haben jetzt den Film nicht gesehen und sie haben jetzt noch das Gefühl, das wäre jetzt noch lustig. Und dann bin ich in das Zürich gekommen und das ist, also anders als der Frau, weil der Zürich ist für mich dort wirklich, das ist der grosse Kultur. Schock gewesen, weil die sind alle so cool gewesen.
In denen,
ich bin heute nicht die Hälfte so cool, wie die dort schon gewesen. Die sind alle so an die gleichen Partys gegangen, die haben alle die gleiche Musik gehört und ich bin wirklich so das Landei mit den Gruftistiefeln. Es ist wirklich bei dort gewesen und habe gewusst, entweder nimmst du jetzt extrem ernst und dann gehst du als pochne Frau da raus, oder du findest, ihr sind alles gespässige Kerle, aber ich bin eigentlich auch okay, so wie ich bin. Und ich habe dann das Zweite gewählt, habe eigentlich nichts vorbereitet und habe das Casting gemacht. Und dann ist das gut gekommen.
Ja, ups. Hä?
Ja, genau. Ups habe ich dann auch gesagt, wo sie gesagt haben, ja, sie hätten mich gern.
Ja. Und dann von dort an bist du einfach eine Stufe nach der anderen. Und eben, das habe ich am Anfang gesagt, du bist die beliebteste Moderatorin.
Ja, aber was heisst das?
Was heisst das? Alle anderen sind weniger beliebt, heisst das?
Ja, gut. Ich freue mich, wenn das so ist. Aber ich habe ja selber Politikwissenschaften studiert.
Hast du?
Trau keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Also ich weiß.
Hast du das abgeschlossen?
Nein, eben. Ich bin super im Anfang.
Das hast du jetzt
ganz
schön
Nein, aber, also ist ja gleich, ich freue mich darüber. Aber
wieso hast du denn das geschmissen?
Ich bin nicht so gut im Durchhalten. Aha. Ich glaube, irgendwann kennst du dich ein bisschen und ich bin total begeisterungsfähig, mich kannst du für alles haben. Aber
nur 4 Semester?
Ja, es ist länger gegangen, das habe ich viel länger gemacht, aber ich bin auf die lange Strecke, also ich wäre nicht Marathon, nicht so wie du. Ja. Ich wäre eher, also höchstens Mittelstrecke.
Okay.
Gute Antritte nachher.
Aber ist das hart gewesen, wo du gemerkt hast, hast du im zweiten Anlauf geschafft, irgendwie eben einen akademischen Abschluss zu holen?
Nein, mir ist es eben um den akademischen Abschluss gar nicht so gegangen. Ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, wenn du das von zuhause nicht so mitbekommst, als Druck im Sinne von, du musst jetzt irgendwie den Leuten zu viel noch heimbringen. Das war eigentlich allen gleich gewesen. Nein, im Nachhinein ärgert es mich mehr, weil es so ein bisschen, so etwas sehr Entspanntes war dort. Also eigentlich, im Nachhinein würde ich mir wünschen, dass ich wenigstens dort gefunden hätte, okay, jetzt musst du klarere Prioritäten setzen. Ich habe es dann halt fürs Radio gesetzt, das ist in dem Sinn, das ist auch gut gewesen. Aber es wäre auch anders gegangen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe den Job, den ich immer wollte. Ich wäre eh nie in die Wissenschaft gegangen, also das habe ich auch gewusst.
Aber du hast wollen herausfinden, ob die anderen mehr wissen als du und hast herausgefunden.
Sie wissen mehr.
Nein, sie wissen nicht mehr.
Sie wissen natürlich mehr, hoffentlich. Das ist ja, also im Journalismus ist es auch so, ich will ja Leute treffen, die alle über gewisse Sachen mehr wissen als ich, die mir das Zeug erklären können.
Wir sind Parasiten.
Natürlich.
Komm mal nicht dich heute.
Parasitäre Lebensform,
genau,
das ist so.
Also
wir sind echt Egel von der Menschheit.
Genau, die Leute aus ihres Wissen. Und genau. Das mache ich jetzt und möchte jetzt weitere Informationen über den Thurgau. Und wie man mit dem absolut einstimmig gewählten und sexisten Dialekt in der Schweiz so erfolgreich
ist. Sind wir wirklich die? Nicht St. Gallo.
Ja, nein, ja, also Thurgau. Thurgau ist also noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also was hören wir als nächstes?
Als nächstes, Muse. Muse sind in der Zeit, als ich bei UPS moderiert habe, sind die wirklich so eine junge Band gewesen. 3 Jungs aus England, kein Mensch hat sich dafür interessiert. Und ich habe das Album gehört und ich habe gewusst, das wird die Welt verändern. Meine persönlichen Fallfälle. Und es ist so geblieben, ich finde nach wie vor Muse.
Welt verändern wieder mal so?
Ja, mit Musik. Ja. Einfach, weißt du, so ein neues Türchen in eine Sphäre, was vorher noch nichts gegeben hat. Und Resistance ist ein Song, wo bei mir wirklich auch oben ein bisschen etwas aufgeht.
Thank you.
Leute, die kennt man vor allem aus dem Fernsehen natürlich. Sie ist jahrelang Korrespondentin in China, hat Reportagen gemacht, die unglaublich gefährlich sind. Das ist nicht so einfach, in China zu drehen. Ist mittlerweile Mutter von zwei Kindern. Und jetzt lebt sie in Hongkong. Und jetzt wollte ich mal auch herausfinden, wie hat sie überhaupt angefangen? Wie ist sie das mit ihr gekommen? Was will sie überhaupt erreichen? Was sind ihre Ziele? Also eine spannende Frau in einer spannenden Sendung.
Ja, aber du brauchst eben so Leute, die das Risiko eingehen. Was sagen wir, versuchen das jetzt mal?
Genau. Aber jetzt, wo alles so systematisiert ist, mit HR, mit Human Resources, wo da x-mal anschauen, was der Weg war und so. No way.
Aber ich finde gerade im Journalismus, du kannst es wirklich nicht vorher sagen. Du kannst einen Lebenslauf anschauen, einen super Lebenslauf. Und wenn die Leute wirklich beim Funktionieren, dann geht es nicht. Das habe ich gemerkt, als ich Leute eingestellt habe in Peking. Die sind mit ihm wirklich wahnsinnigen Lebenslauf gekommen. Aber dann in der ersten Situation haben sie nicht mehr gewusst, was machen. Also eben, it's a people's business.
Genau. Und man muss das Temperament haben. Man muss den Willen haben, die beste Sendung zu machen. Man muss neugierig sein. Man darf nie loslassen, oder? You can get it if you really want. Und wenn du das nicht hast, dann bringst du es einfach nicht heim, oder?
Genau, und dann darfst du auch, ich mag das, das Mittelmaß, das ist etwas, was ich nicht mag. Und das musst du Beste wählen.
Gut, also jetzt gibt es ja verschiedene Jobs, die man haben im Schweizer Fernsehen oder überhaupt bei Journalisten. Und Peking ist jetzt nicht unbedingt der Job, der zuvorderst stand. Vielleicht Washington oder London oder Paris. Aber Peking ist etwas Spezielles. Wie bist du denn genau auf die Idee gekommen?
Ich bin eben 96 in Hongkong und bin damals für meinen Job viel auch über Grenzen auf China. Und es hat mich einfach dort wahnsinnig angefangen zu faszinieren. Ich habe irgendwie einfach eine Energie gespürt und gespürt, da passiert etwas. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und es ist genau my hell and my dream. Es war so beides. Eine Hassliebe von Anfang an. Und das hat mich...
Und das ist, muss man noch sagen, was 96 ist China noch ganz...
Hongkong, vor dem Handover.
Ganz, aber auch China,
das ist Hongkong, ja,
ist dann
logisch,
ganz
China,
ein anderes Land, als es heute ist. Ist
absolut.
Das so der Anfang eigentlich dort vom, wie hat er geheißen, der Deng, oder?
Deng Xiaoping. Ja gut, das ist noch früher gewesen.
Aber wo dann das angefangen hat wirken, so richtig?
Du hast dort hast du eigentlich gemerkt, ja, vor allem über die Grenze bei Hongkong in Shenzhen, wo sich seit 20 Jahren vom Fischerdorf zu einer Großstadt entwickelt hat.
Das ist eine an der Grenze von Hongkong.
Genau.
Ist jetzt das, glaube ich, eine 8-Millionen-Stadt, oder wie viel?
9 Millionen.
Also ist einfach in no time eine von der grössten Städte der Welt, oder? Und von denen gibt es ganz viele in China. Und du hast das Gefühl, das willst du sehen, wie sich das verändert.
Richtig, ich habe gespürt, dort passiert etwas, es ist etwas sich am Verändern, es passiert etwas, aber ich habe dort auch China sehr unvoreingenommen angeschaut, was sehr gut war. Ich bin einfach an und habe mal geschaut und versucht herauszufinden, was könnte aus dem Land werden, ohne eine vollgefasste Meinung zu sagen. Es war genau richtig gewesen. Und habe dann nachher in meinem Beruf als Journalistin mich sehr auf China schon konzentriert, habe auch viele Geschichten gemacht, für die Rundschau, bis auf China gereist, so Geschichten dort gemacht und habe mich einfach sehr, sehr intensiv mit dem Land auseinandergesetzt. Und habe dann relativ schnell einfach gemerkt, ich will eigentlich dort an. Ich will über das berichten, ich will dort präsent sein.
Und hast du dann auch die Sprache gelernt? Also?
Ich habe sie leider nicht so gut, wie ich wollte.
Ja.
Aber ich habe da schon angefangen mit der Sprache, bin dann dort am Anfang ganz enthusiastisch auch eine Chinesischlehrerin genommen. Und irgendwann hat es mich einfach überrannt. Weißt du, mit 150% arbeiten, zwei Kinder. Also, aber ich kann mich durchschlagen.
Okay, also, aber du kannst mit gewissen Leuten reden, also mehr als nur einfach den Kaffee bestellen.
Ja, ich kann mich durchschlagen.
Du kannst dich durchschlagen. Also gut, jetzt, wenn man sagt, man lebt in Peking, vor allem mit zwei Kindern, kleinen Kindern, dann muss man reden über viele Sachen, vielleicht zuallererst über die Luft.
Wahnsinn, oder? Das ist eigentlich auch ein Ausschlag gegeben. Also dort hat sich auch so ein bisschen meine Begeisterung angefangen zu legen, wo ich einfach gemerkt habe, es ist echt schlecht für meine Kinder. Also meine Kinder sind schlichtweg krank geworden. Da hast jeden Winter hast du gleich los, da hast irgendwie, weißt, Feinstaubwert 30 Mal höher als die Weltgesundheitsorganisation sagt, ist noch vertretbar für Leute, also für Menschen. Und meine Kinder sind schlichtweg krank gewesen. Also mit Atemwegserkrankungen im Bett gelegen, haben nicht mehr können in die Schule, mein Sohn irgendwie dazu mal 6 Monate alt. Die konnte nur noch schnaufen, neben der Dusche, heiss Wasserdampf, dass sich das, die Atemwege erholen. Und dort war das für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nein. Und dann haben wir eine Wohnung noch in Hongkong. Und ich bin pendelt, hin und her pendelt.
Aber wie reagieren die Chinesen auf das? Ich meine, offiziell werden ja die Werte, die du jetzt gesagt hast, die werden ja, glaube ich, nicht publiziert. Das sind so Werte, die vielleicht die Amerikaner irgendwie erheben und vielleicht ins Internet stellen, oder?
Ja, genau. Es hat ja so eine Applikation, Beijing Air, wo die amerikanische Botschaft die Werte misst. Und dann haben sie ja die Chinesen, die offizielle Messung, haben sie auch angefangen, die FIN, also die PM2,5 Partikel messen. Von dem her ist das immer mehr bekannt, auch wenn die Werte ein bisschen untertrieben werden. Aber die Chinesen reagieren ganz extrem auf das. Du hast heute, weißt, Medien, die sich beklagen, Staatsmedien, die sagen, wo wachsen, wo mir den Preis anprangert. Wenn ich in der Schule bin und in Kinski die Lade abholen, habe ich dort auch mit mir oder den Chinesischen, die gesagt haben, du, was bringt uns das Wirtschaftswachstum, wenn wir alle krank werden? Also,
aber,
die Umweltverschmutzung ist
wieso?
Etwas, ist ein Nadelöhr.
Ja, aber warum macht man offenbar nichts, was das ändert? Oder wie lange hat man da überhaupt zugewartet, um das überhaupt zu realisieren? Das ist ja so viel weiter, als was wir uns nur eigentlich in der Theorie könnte vorstellen.
Ja, logisch, aber da ist natürlich die Regierung, die Zentralregierung, sich dem absolut bewusst, aber da hast du den Konflikt Entwicklung versus Umweltschutz. Sie sagen, unsere wichtigste Priorität ist jetzt zuerst mal, all die Leute aus der Armut rauszulupfen. Wir brauchen Wachstum, sie brauchen 8% Wachstum.
Einigermaßen,
das ist so die magische Grenze, wenn es darunter fällt, würden sie viele Arbeitslose haben. Und dann hast du eine Zentralregierung, die Umweltschutzgesetz erlässt, oder Umweltgesetz, und dann hast du aber die Provinzen. Und all die Provinzen stehen quasi in einem Wettbewerb untereinander. Jeder will noch bessere Wachstumszahlen ausweisen. Und die ist natürlich klar, ich meine, die holen die Fabriken in ihre Provinz, die sagen, du, bei uns müssen die Auflagen nicht erfüllen, weil die Fabriken
aber
eben in
Peking
Provinz
ist ja die Hauptstadt. Dort ist die Regierung, dort ist, was soll ich sagen, das Herz vom ganzen Land, ist die verbotene Stadt, ist der, was weiß ich, der oberste, wie heisst das, also das Zentralkomitee.
Das Zentralkomitee und Präsident.
Und die müssen ja das auch schnaufen,
Nein, aber schau, das gibt es ja. Im letzten Nationalen Volkskongress haben sie also deutliche Wahl gefunden, wie noch nie, wobei das Finger seit 8 Jahren, aber es gesagt hat, wir müssen etwas machen. Und sie reagieren im Moment halt noch nach wie vor mit Sofortmaßnahmen, die Autozulassungen werden beschränkt, Fabriken müssen abschälen und Peking und. Kohle soll ja ersetzt werden. Aber zum Beispiel, weißt du, sie wollen ja die Kohleenergie ersetzen, durch Solar, sie haben ja Clean Coal oder durch Wind. Aber auch wenn sie all diese Ressourcen ausnutzen, also alternative Energiequellen, werden sie nicht von der Kohle wegkommen, weil sie eben das Wachstum nach wie vor brauchen.
Aber China kann doch alles, hat man das Gefühl. Die sind jetzt die Fabrik der Welt. Die produzieren billiger und effizienter als alle anderen. Und da scheitert.
Nein, aber billiger produziert schon lange nicht mehr. Nein, ist ja klar, dass also, dem scheitert. Du kannst ja nicht beides machen. Du kannst ja nicht so ein Wachstum vorwärts treiben und Entweder musst du die Konzessionen machen beim Wachstum und dann nachher tust du dich halt um den Umweltschutz kümmern. Ich meine, wenn mir Thomas erzählt von seiner Stadt, wo er aufgewachsen ist, ausserhalb von Prag, das hat auch so ausgesehen vor 30 Jahren. Oder? Also es ist wie halt Priorität, die gesetzt ist. Und wie gesagt, Peking macht relativ viel, ist jetzt wirklich dran. Aber dann hast du ein riesiges Land mit Provinzen und eben in jeder Provinz geht es um Wachstum. Und wenn die Inspektoren aus Peking kommen, der Fabrik zumachen, 2 Tage später ist die wieder offen.
Aber oder? Du hast das Gefühl gehabt, wenn man dort bleibt, vor allem mit kleinen Kindern, wird man krank.
Das hat mir ein Arzt gesagt.
Leute sterben früher auch.
160'000, laut einer Studie.
Was, 160'000?
Menschen sterben jährlich an Folgen der Umweltverschmutzung in China.
Und die Lebenserwartung ist wahrscheinlich auch tiefer, muss man annehmen.
Ist tiefer. Also vor allem in der Kohleprovinz, Shaanxi, wo alle Kohle herkommt, wo Kohlekraftwerk sind, dort ist die Lebenserwartung irgendwie in gewissen Dörfern in 50.
Wahnsinn. Also es ist nicht so lässig dort. Also Hongkong ist natürlich viel besser. A ist am Meer, B hat es auch nicht so viele Leute dort, die auch Auto fahren, weil, wie heisst das schöne Lied, 8 Million Bicycles in Beijing. Katie Melua gesungen, sind in der neuen Version, ja, 8 Million Cars.
Ich sage ich
auch, das ist ganz richtig.
Nur schon
5
Millionen in Peking.
Ich glaube, jede Woche kommen 50'000 dazu. Überhaupt Auto ist ja, glaube ich...
Jeden Tag, sind 2'000 sind registriert worden, heute noch jeden Tag 700. Und ich habe es mal ausgerechnet. Ich meine, es ist ja wahnsinnig. Ich selber stehe in Peking jedes Jahr, ich kann es mal sagen, 5 Wochen lang im Stau, pro Jahr.
Unglaublich. Also, es gibt immer mehr Ring um die Stadt, also, ja. Aber die Autos sind ein Fetisch geworden. Ich glaube, Auto haben und Wohnung haben, das ist, was die Chinesen wollen. Alles andere interessiert sie nicht.
Es ist das, was du heute musst haben. Ich meine, das Auto ist ein Statussymbol. Wenn du ein Auto hast, hast du es geschafft, oder? Und ich habe ein junges Paar, das gesagt hat, irgendwas ist einfach... Die Entscheidung sind entweder Auto oder Wohnung. Und sie haben dann ein Auto gekauft und leben aber in einer ganz kleinen, nicht in einer Wohnung, in einem Zimmer, das zweite, in einem mickrigen Zimmer. Und sie haben gesagt, los, Unsere Wohnung sieht niemand, aber das Auto sehen alle. Mhm. Also das ist wirklich die Entscheidung.
Also gut, kann man sagen, machen die einfach das, was sie bei uns abgeschaut haben und imitieren da unsere Konsumverhalten oder was ist
es? Es ist sicher, ich meine, wenn du heute Teil bist, wenn du Teil hast an diesem Wirtschaftsboom, hast du es geschafft. Dann ist etwas extrem Wichtiges. Also, ich meine, wenn du geschichtlich zurückschaust, was in China passiert, ist das ja relativ klar. Mhm. Also dass du quasi das musst gegen uns zeigen und du hast die ganz normale Statussymbol, wo ja, klar, wo sicher bei uns früher auch gegeben hat oder zum Teil immer noch gibt.
Und kann man dann auch besser heiraten, wenn man das kann vorweisen kann?
Ja. Oder? Ja, das ist so. Also es gibt heutzutage, wenn du als junger Mann, und es gibt einen wahnsinnigen Frauenmangel oder Mangelüberschuss, wenn du als junger Mann jetzt eine Frau heiraten hast, kein Auto, hast du wirklich ganz schlechte Chance. Also es gibt eben so in Shanghai oder in Peking, aber in Shanghai vor allem gibt es so Heiratsmärkte, wo am Wochenende die Eltern kommen und dann so Plakate aufhängen, wo sie ihre Kinder beschreiben. Und dann hast du nicht irgendwie, weißt du, wie die aussehen oder Hobbys oder so.
Oder was sie gelernt haben?
Nein, das vielleicht schon. Ein Studium ist sehr wichtig. Okay. Vielleicht was sie gelernt haben und dann irgendwie das Auto, die Automarke, ob sie eine Wohnung haben. Und dann die, die ein Auto haben und das Auto und die Wohnung, die gehen am besten weg. Ganz klar.
Ich habe mal gehört, dass in China, wenn Hochzeiten sind, müssen die Leute Geld geben, Gouverne, und dann wird das erzählt, wenn sie reinkommen, wer hat wie viel gegeben. Ja. Und auf die Art und Weise wird natürlich der Anreiz gegeben.
Ja, klar.
Es ist, aber wie ist jetzt das eigentlich passiert? Wir haben ein kommunistisches Regime, das eigentlich gewisse ideologische Grundlagen hat, unter anderem eben der Staat kontrolliert, eine gewisse Gleichheit und so. Und genau das absoluteste Gegenteil in Sachen materieller Verteilung und auch Zuwendung zu materiellen Gütern finden wir in China.
Ja, aber China ist schon lange nicht mehr kommunistisch. China hat ja, und das ist echt die schlimmste Kombination. Du hast dort wirklich Kapitalismus und du hast die ganzen Kontrollmechanismen. Also du hast keine offene, du hast keine freie Medien, du hast kein unabhängiges Rechtssystem, was eigentlich absolut fatale. Kapitalismus in dieser Form ist Rosten-Kapitalismus.
Was heisst das, wenn man kein Rechtssystem hat?
Kein funktionierendes Rechtssystem. Gericht unterstehen ja der Partei. Alles untersteht der Partei. Du hast keinen Rechtsstaat oder einen funktionierenden. Ich war schon bei Gerichtsprozessen dabei, gewesen, wo enteignete Bauern gekommen sind. Dann ist das Land weggenommen worden. Ganz klar illegale Landenteignung. Wenn die Bauern haben einen Vertrag abgeschlossen mit dem Dorf, Nutzungsrecht und Pachtrecht und. Und die Anwälte haben sehr gut argumentiert, weil du hast in China ein gutes Gesetz. Das Gesetz ist festgeschrieben gut, es wird nicht implementiert. Wir haben den Richter nachher gefragt, wir sind mit ihm noch zu Mittag gegessen und haben gesagt, hey, natürlich weiss ich, dass die Bauern Recht haben, aber ich kann nicht gegen die Partei entscheiden. Ich habe einen Job bekommen. Also das funktioniert einfach nicht. Es gibt keinen Kontrollmechanismus, der fehlt.
Aber jetzt wollte man ja vor allem etwas gegen Korruption machen und hat auch schon ein paar ins Gefängnis gerührt.
23'000 sind
abgelaufen. Aber offenbar nicht die, die eigentlich der Enkel und Kinder sind von der frühen Parteikader von Mao Zedong.
Nein.
Die werden geschont. Also Korruption ist schlecht, wenn es die anderen machen. Wenn man es selber macht, ist es okay, oder?
Schau, es ist ja spannend. Oder? Eben 23'000 Parteifunktionäre angeklagt worden das letzte Jahr. Was einfach sehr auffällig ist, es trifft sehr oft die, also eigentlich Gegner vom Xi Jinping, vom Präsidenten. Das ist eigentlich nicht, es ist nicht klar zu sehen, ist es wirklich wegen der Korruption oder verbindet er einfach gerade als Nächstiger noch gar bei den Nützlichen. Weil es ist eigentlich in einer Weinparteienstaat die einzige Möglichkeit, deine Konkurrenten auszuschalten, ist durch einen Gerichtsprozess. Mhm. Und genau das macht er. Aber es wird ganz oben entschieden, bei wem, wie viel und wann Transparenz zugelassen wird. Also, die KP setzt ja nur quasi auf Durchgriffsmacht von der Parteizentrale. Du hast keine öffentliche Beteiligung, du hast keine Bürgerbeteiligung, du hast keine freien Medien.
Was bedeutet das für die Moral der Leute, wenn sie das Gefühl haben, eigentlich, wenn ich eben nicht connected bin, wenn mein Großvater nicht auf dem langen Marsch mit dem Mao Zedong war, habe ich im Prinzip kein Recht.
Es ist sehr schlecht für die Moral der Leute. Ich meine, wo die neue quasi Regierungsparole rausgekommen ist, Xi Jinping, wo jemand den chinesischen Traum propagiert, hast du sehr viele Eindrücke gelesen im Internet, wo die Leute ihre eigenen Träume, was China sollte werden, eben aufgeschrieben haben. Das ist immer wieder gekommen. Wir wünschen uns, dass es wirklich, dass unsere Leistung sind, also wir können und nicht die richtigen Beziehungen. Mhm. Und das ist etwas, was dich sehr schlecht ist, für mal, ganz klar.
Jetzt gehst du dort hin in das Land und willst berichten, willst Sachen sicher berichten, die denen nicht so passen. Das gibt sicher hier und da Probleme. Reden wir über das, machen wir zwischen der Musik. Was ist der nächste Titel?
Der nächste ist Put Your Records On von der Corinne Bailey Rae. Und das habe ich ausgewählt, weil es ist der Lieblingssong von meiner Tochter, von der Lara, von 5,5. Und ich wohne im Moment in Bali mit meinen Kindern. Und jeden Morgen und ich, Lara, so durch die Reisfelder in die Schule fahren, hören wir den Song und singen den.
Leadsänger von Pegasus, der Schweizer Erfolgsband Nora Veragut, bei mir war. Er ist ja von Biel, wohnt in Zürich, hat zwischendrin in Berlin gelebt, ist am Zügeln gewesen, hat sich da an der Langstrasse irgendetwas eingerichtet und musste einen Kran bringen, die Strasse sperren, damit er seine Sachen da oben hat. Und er war da und hat ein bisschen erzählt, in einer speziellen Art, eben in der Noah-Art, was er für ein Mensch ist. Wo und wie und warum bist du nach Berlin?
Also, wir haben dort einen Videoclip gedreht für Skyline. Und ich wollte eh fortgehen von Biel, um eben etwas Frisches zu erleben, neue Leute zu treffen, etwas Neues zu schmecken, etwas Neues zu sehen. Und dann, nach dem Videoclip drehen, bin ich nach Berlin gegangen und habe gerade neben Checkpoint Charlie gelebt. Aha. Im 9. Stock von einem Hochhaus, habe dort mein Studio.
In Kreuzberg? Der Kreuzberg ist Mitte. Auf der Mitte. Das ist ja gar Grenze.
Ja, ist Mitte.
Aha, Mitte, okay. Gewesen. Mhm. Und dort ist aber nicht so viel passiert, außer dass viele japanische Touristen kommen und so.
Ja, ich bin vor allem in der Wohnung drin geblieben, einfach Songs. Ich hatte eine super Aussicht auf das Skyline von Berlin und das hat fast schon gelangt.
Gell, der Himmel über Berlin, wenn man ein bisschen gut wohnt, der ist so riesengroß. Das ist ja ein Titel von einem Film von meinem guten Freund Wim Wenders. Aber er ist wirklich gewaltig, der Himmel, oder?
Ja, es ist flach, also du siehst extrem weit und die Farbe. Es war Winter, es war fast ein russischer, sibirischer Winter. Die Kälte ist total anders.
Und du bist in der Wohnung geblieben dort?
Ja.
Und hast was gemacht?
Songs geschrieben.
Und warum denn dort? Das hat dich inspiriert?
Es hat mich inspiriert. Es war so irgendwie kalt und nackt, die Stadt. Es ist nicht wirklich eine schöne Stadt.
Nein, also, das
ist,
kann man
es
sagen.
Es ist sehr grau.
Und im Winter ist es brutal.
Ja. Ich bin auch im Frühling, bis im Juni bin ich gesehen.
Ja, aber der Winter geht dort manchmal bis im Mai.
Aber es hat eine Stimme gehabt, die mich dazu gebracht hat, zu schreiben. Und ich hatte keine Ablenkung gehabt.
Nö, bist du nicht irgendwie in Clubs gegangen und so?
Oh, schon.
Ja.
In Bohennen. Das ist übrigens ein guter Reggae-Club in Berlin.
Wo ist denn der?
Der ist gerade bei Antenne. Was ist das dort? Der Turm?
Funk? Ja, genau.
Die Antenne, was auch immer das ist.
Am Alexanderplatz.
Genau, dort hat es einen guten Club. Und ich habe zwei, drei Leute getroffen, die mich immer wieder mitgenommen haben an Konzerten. Und das hat schon etwas gebracht.
Okay. Also, der hast du dann auch Reggae-Einflüsse irgendwie aufgenommen, oder?
Auf meinen Song, ja. Vom neuen Album gehört man das ziemlich klar, ja.
Okay. Und dann hast du allein, bist du dort ans Klavier gesessen, oder was?
Ja, ich habe ein Studio zusammengebaut in dieser Wohnung, wo ich ein Keyboard hatte, Gitarren und den Rest habe auf dem Computer gemacht. Mhm. Und das war sehr gut gewesen für mich, vorzukommen von dieser Routine, die ich drin war, in der Schweiz.
Oder? Aber wird man da nicht einsam, da hast du einfach gute Leute noch getroffen?
Doch, ich war recht allein. Aber ich
recht allein? Also wenn du doch hingehst und ein Typ wie du siehst grossartig aus, hast einen super Zopf und so, grossartige Brille, ein gutes Smile, dann kann ich mir vorstellen, dass es kommt in Berlin an.
Ja, ich habe schon Leute getroffen und zwei, drei Dates gehabt, aber es ist eigentlich bei dem geblieben. Ja.
Ja, was? Das tönt aber wirklich fast schon wie ein Einsiedler.
Ja, ich habe es nicht gesucht. Ja, ich habe eigentlich auch nicht die Liebe vom Leben gesucht in Berlin, sondern mehr wirklich zu uns.
Hast du nicht gesucht und auch nicht gefunden?
Nicht gefunden,
ja. Gut. Und darauf hast du gesagt, jetzt muss ich es noch ein bisschen erhöhen und bist dann an die Langstrasse in Zürich?
Genau, ja. Das ist ein netter Gipfel, ja.
Und zwar wirklich nicht nur nach Zürich. Also ich meine, Biel, Zürich ist eine grosse Distanz. Auch Umweg Berlin. Aber dann geht die Langstrasse irgendwo zumindest in Kuchen
rein. Ja, ich wohne im Rothaus. Das ist sehr bekannt bei Musikern, die in Zürich spielen, steigen oft dort ab. Und es ist ein wunderschönes Gebäude, das von der ältesten Langstrasse. Und dort habe ich mich dann eingenistet. Und dort habe ich jetzt mein dort lebe ich jetzt.
Aber dort ist doch die Hölle los, nach dem
Wenn
12,
die Deutschen gewinnen, schon, ja.
Aha, ja, sonst nicht.
Nein, es geht, es ist gut isoliert, ich höre es nicht so gut.
Okay, und dort habe ich eine Geschichte gehört, du hast das Klavier irgendwie noch.
Ja.
Was ist dort gelaufen?
Meine Grossmutter, die mir gelernt hat, Klavier zu spielen, ist vor 3 Jahren gestorben. Und die hat einen wunderschönen Flügel gehabt. Ein Bösendorfer.
Wirklich gut.
Die hat ein Geschenk bekommen von ihrem Vater. Und als sie gestorben ist, bin ich eben, wie gesagt, auf Achsen gewesen. Ich hatte nur eine ganz kleine Wohnung in Biel noch. Und der Flug ist hin und her von Freunden zu Kollegen von der Familie und hin und her. Und als ich dann hierher gezogen bin und gespürt habe, dass ich wahrscheinlich eine Zeit lang hier bleibe, wollte ich dann den Flug bei mir. Wollen. Und dann habe ich den Transport von Biel mit dem Flügel plus ein Kran, irgendeine Firma von Zürich, die den Flügel über die Langstrasse gehievt hat.
Hat die Strasse müssen schliessen?
Ja, die Strasse ist gesperrt. Langstrasse. Ja, es geht. Es hat etwas gekostet, aber es...
Das heisst, du musst jetzt dort wohnen bleiben?
Ja.
Hä?
Ja, es ist...
Dann kannst du ja nicht dann wieder am nächsten Ort den nächsten Kran gerade wieder bestellen,
oder? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das dort auch ein bisschen mein Arbeitsraum wird, vielleicht, wenn ich nicht mehr Angst habe, hierher wohnen. Es ist sehr... super Ort zum Schaffen.
Wie ist es denn am Abend, eben, wenn du am Abend um 11 Uhr rausgehst, wenn irgendetwas noch gehst, posten, was trifft denn da für Stimmung an, was für Leute?
Unter der Woche ist es recht ruhig, erstaunlicherweise. Am Wochenende, Freitag und Samstagabend ist die Hölle los. Dann vermeide ich es eigentlich auch, aus dem Haus zu gehen.
Ja. Und wie hast du schon oft angesprochen?
Ja, viel. Vor allem, wenn die Leute angetrunken sind, oder haben sie den Mut und die Hemmungen.
Was sagen sie denn?
Ja, und dann weiss ich auch mal die Haarlänge und all das.
Oh, wow.
Dann bleibe ich da oben los und nur zu.
Ehrlich?
Ja.
Und die Liebe vom Leben hast du an der Langstrasse auch nicht gefunden?
Nein, Langstrasse ist schwierig, die Liebe vom Leben zu finden. Ja.
Hast du denn überhaupt eine Liebe?
Nicht mehr.
Ich habe eben gelesen, irgendwo in einem Interview und so, hast du gesagt, wo du dann die Liebe verloren hast, sechs unter ihrem Fenster gestanden und hast da als Fenster drauf geschaut.
Habe ich das auch gemacht? Das ist auch lange her, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist die Teenager-Geschichte.
Gut. Aber heisst das, du bist ein kleiner Romantiker?
Ja, glaube schon. Ich habe gerne noch Stabilität, wenn ich mal in einer Beziehung bin und so. Ich bin jemand, wo...
Wie lange hast du denn so Beziehungen gehabt? Die
ich habe mehrere gehabt. Die längste ist sicher 8 Jahre gegangen.
Ah, doch, ja. 8 Jahre.
Ja, aber das war etwas Spezielles. Das war schon eine Freundschaft.
Gut, und jetzt hast du das Gefühl, das fehlt?
Es geht, macht es für jeden Moment nicht eine Freundin zu haben, ehrlich gesagt. Und wir sind auch viel unterwegs. Und es braucht
was
natürlich
hat man denn Kontakt zum anderen Geschäft?
Ja, man hat es schon, man trifft. Und es wird einfach nie ernst. Es ist schon schwierig, eine Frau zu finden, die das versteht. Und die Musik ist so ein wichtiger Teil von unserem Leben. Und du bist so viel unterwegs und es ist wirklich Priorität.
Mhm.
Es ist schwierig, eine Frau zu finden, die weiss, mit dem Schlag kommen kann, dem zu unterordnen.
Aber du bist doch eine Art Sexsymbol auf der Bühne, oder?
Wirklich? Das gehört jetzt erstmal.
Aber Frauen stehen auf dich.
Ja, wir haben unseren Schlagzeuger, ist dort glaub, besser im Kurs als ich.
Du hast mal gesagt, eben, du seist eigentlich schüch.
Ja,
stimmt das?
Ja, schon Mühe. Eigentlich bin ich schon nicht ein Casanova, so Backstage.
Nein.
Ja.
Willst du lieber anders sein?
Nein, ich bin eigentlich froh, weil es gibt natürlich auch Es gibt natürlich auch die Schattenseite vom Casanova da sein.
Okay. Aber du bist ja andererseits auch kein Kind von Traurigkeit, weil ihr habt schon da ein ganzes Hotelzimmer erlebt.
Ja, so. Das ist so, ja.
Ist das einfach, um sich als Rockstar zu fühlen?
Nein, du bist auf der ersten Tour mit einer Band, die Durchschnittsalter 18 ist und bekommst ein Hotel mit guten Zimmern und einem Spa-Bereich und Wellness und da gehst du sicher nicht nach einem Schluck Tee am 11 ins Bett. Oder da.
Aber gerade zerlegen, ich meine.
Wir haben es nicht zerlegt. Die übertreiben nimmer.
Ja, so was haben wir gemacht?
Ja, wir haben einfach ein bisschen, was haben wir, das Feuerwerk abgelassen.
Das ist nicht optimal.
Und den Feuerlöscher haben wir glaub, auch noch benutzt. Ein bisschen so.
Ja, und was hat denn euer Management gemeint?
Der vor allem zahlt.
Eben, das meine ich ja. Oder die haben noch nicht so viele Einnahmen gehabt. Oder ist ein Teil des Budgets für die Zerstörung
vom Hotelzimmer gewesen? Ja, auf den Rest, wir haben vor allem die Gage, die wir eingespielt haben am Abend, haben wir am nächsten Morgen die Rezeption wieder abgegeben.
Wie oft haben Sie das gemacht?
Wenig, 3-4 Mal.
Wie ist es mit Alkohol? Auf Tour?
Ich trinke gar nicht gerne. Es gibt Leute bei uns, die lieber trinken als ich. Aber auch dort, du musst, wenn du auf der Bühne bist, musst du fit sein, du musst im Kopf bereit sein und die Leute zahlen auch, oder? Du musst den Leuten etwas geben für ihr Geld. Du kannst nicht irgendwie vollpumpt auf die Bühne gehen.
Nein, das aber viele Musiker gehen ja auch mit Drogen auf die Bühne.
Ja, die sind dann eben im Club 27 und dort will ich nicht rein.
Drogen, also es ist einfach die obligate Frage, die man muss stellen, ist ja klar. Du hast auch eine obligate
Drogen.
Antwort.
Ich nehme auch
ich noch nie einen getroffen, der Drogen genommen
hat. Ich nehme jetzt keine mehr, aber ich habe Sachen ausprobiert, als ich so 19, 20
war. Was denn?
Vor allem, Drogen kann ich nie, aber vor allem Ganja.
Ganja?
Ja.
Also Hasch.
Aber es hat mir nicht gut
getan. Nicht?
Nein, ich werd komisch.
Wie?
Einfach ruhig? Paranoid. Und
nein, wirklich. So stark?
Und ich komme nicht
an. Ja gut, heute ist es glaube ich stark.
Es ist ja nur noch Chemie heutzutage.
Ah, ja, okay. Und das machst du gar nicht mehr?
Nein, überhaupt nicht. Das tut mir wirklich nicht gut.
Und Kokain?
Nein.
Aber in der Band
trotz
und so?
Trotz der Langstrasse. Es wird mir jeden Tag wird mir alles Mögliche antreiben.
Also was alles? Was gibt es denn alles? Also. Was ist das Angebot an der Langstrasse?
Heute Morgen ist mir Koks am 8. Uhr morgens antreibt worden.
Am 8. Uhr am Morgen?
Ja.
Okay.
Und dann gibt es MD. Ja.
Das ist Ecstasy?
Das heissen wir Speed, Ecstasy, Heroin, Crack viel.
Crack? Ehrlich? Nein, das ist ja. Und Crystal Meth nicht?
Crystal Meth hat man vor 3 Tagen einen angetreten.
Also das ist ganz schlimmes Zeug, das man da auf der Straße überkommt. Und hast du das Gefühl, die haben gar keine Hemmungen, dass er so anzubringen? Oder wenn man nur so eine Frisur hat wie du?
Ich habe einen guten Ruf bei diesen Dealern. Sie kennen mich auch und sie wissen, dass ich nichts nehme, aber sie kommen gleich und fragen, wie es mir geht. Und wir haben eine gute Beziehung zusammen dort.
Und wem verkaufen sie das alles?
Frag mich nicht. Ich glaube, die werden das fast nicht los, habe ich das Gefühl.
Ja.
Oder untereinander vor allem verkaufen sie das. Aber mir tut es leid, weil sie gehen wirklich manchmal auf Leute zu mit dem Zeug, wo entweder sie sind behindert, Leute, weißt, oder sie sind Kinder, oder Leute, die offensichtlich einfach gar keine Drogen nehmen können. Oder das ist schon brutal, manchmal das zu sehen.
Mhm. Und die Polizei, was spielt die für eine Rolle? Wie erlebst du das?
Die kommt manchmal aus dem Nichts. Dort, oder fahren die ein und dann gibt es eine Razzia.
Mhm.
Aber eigentlich passiert es nicht so viel, wie mir das die Leute gesagt haben, bevor ich dort hergezogen bin.
Das heisst also, dass mehr oder weniger ein offener Markt.
Ja, kann man sagen. Ja, die Langstrasse ist eine rechte Ausnahme. Ja.
Okay, und dann fühlst du dich wohl?
Ich fühle mich sehr wohl. Es
aber die Auen und Matten von Biel vermissest du die nicht? Die Natur und
was
so?
Was ich vermisse, ist das Seeland. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass das Seeland eine wunderschöne Region ist, mit sehr, sehr schönen Landschaften und kulturell, zwei Sprachen, sehr grün. Es ist ein sehr schöner Ort und ich träume oft vom Bielersee.
Mhm. Gehst du denn etwa noch einmal schauen?
Heute bin ich gerade gesehen. Ja.
Okay, also, da hast du den Bielersee in deinem Herzen und so. Mhm. Aber eigentlich, die Welt, die du ja beschreibst, zum Beispiel in diesem Hitsong, ist ja Digital Kids, oder?
Ja.
Das heisst, wir leben in einer digitalen Welt.
Das ist so, ja.
Und es klingt fast ein bisschen so, wie wenn du ein bisschen das von außen anschaust und nicht direkt dazugehörst, aber realisierst, dass eben die heutigen Native Digitals, oder, dass die das einfach im Vordergrund stellen.
Es ist einfach, glaube ich, unsere Art zu kommunizieren heutzutage. Es ist eine gewisse Ironie drin in diesem Song. Oder der Song ist ja recht, oder ich will nicht sagen monoton, aber er drückt die Mechanik aus. Wie wir heutzutage kommunizieren, ist alles nur noch über Chats und alles über Bildschirme. Und das merkst du, also wenn du Leute so triffst, eins zu eins.
Ja, völlig altmodisch.
Dann wird es extrem schwierig, ein Gespräch aufzubauen.
Ich finde es auch so wahnsinnig schwierig mit dir.
Wirklich? Ja. Nein.
Weißt du, was du meinst?
Du weißt, was ich meine. Oder? Ich brauche es sehr viel. Ich bin sehr viel auf Facebook und so. Aber,
aber hast du eine gewisse Reserve gegen... Dass das eigentlich alles durchdringt, von A bis Z.
Ich bin ein bisschen konservativ dadurch, muss ich sagen.
Und hast aber irgendwie ein bisschen profitiert von dem Ganzen? Hast du den Song gemacht, weil du das Gefühl, das spricht genau die Generation an?
Ja, und es ist einfach so. Wir sind die Generation, die wahrscheinlich so in Geschichte eingeht, dass wir die digitale eine Generation sind, die zuerst mal wirklich mit diesen Sachen reisen können. Ja. Vergiss nicht, wie in Ägypten, in dem arabischen Frühling, die Leute sich durch Facebook organisiert haben. Das ist schon, es hat enorme Vorteile und auch für Bands natürlich, die ihre Musik und ihre Fotos so viel besser verbreiten können.
Gut, reden wir über deine Musik jetzt, ja. So konkret machen wir zwischen den Titel von einer Band, die dich aus Jugendzeiten irgendwie her grüßt, nämlich die Beatles. Mhm. Und wieso der Titel? Gell?
Es ist, glaube ich, der beste Song, den Beatles, der beste John Lennon Song. Er singt das, und er singt das mit einer Wehmut. Er singt das mit einer Wehmut. Er war eine Person, die lange Zeit nicht gewusst hat, was er in seinem Leben wollte. Er hat immer einen Grund gesucht, auszusteigen bei den Beatles. Mhm. Und als Yoko Ono dann kam, hat er ihn gefunden. Gut. Und dieser Song beschreibt das sehr gut.
Aber ist der Jesus Nummer 1 geworden?
Ich glaube in Kanada.
Ah, gut, weil sie haben so viele Nummer 1 Songs, aber der nicht. Und du sagst, das ist der Beste. Lassen wir ihn uns an. Ja. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making von unserer Serie Best of Doppelpunkt 2014. Alle Sendungen finden Sie wie immer auf radio1.ch. Könnt das abladen als Podcast. Nächste Woche soll es wieder weitergehen. 2015 hat angefangen. Und Sie werden wieder bedient mit mindestens 45 neuen Sendungen. Das heisst mindestens 45 neue spannende Menschen. Exklusiv hier bei Radio 1 gibt es stündige Sendungen, wo man sich mit Leuten lang eingehend und damit ein bisschen tiefgründig kann unterhalten. Und darauf freue ich mich. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Er steckt sich in dem Kleiderschrank und schleicht sich in dem Wortschatz. Beeinflusst deine Gangart und er lauert auf dem Parkplatz. Begleitet dich zur Arbeit und komm mit als nächste Date. Und entscheidet er gerade selber schnell, ob es ins Wasser geht. Mach's mit Stil, Stil oder lass es sein. Stil bei dir als Ziel, egal woher, egal wohin. Ja, Stil muss sein. Mach's mit Stil, Stil oder lass es sein. Aber eins, das muss man sagen, es gibt leider viel zu viele Leute, denen ist er nie begegnet. Mach's mit Stil, Stil oder lass es sein. Stil bei dir als Ziel, egal woher, egal wohin. Ja, Stil muss sein. Mach's mit Stil, Stil oder lass es sein. Stil bei dir als Ziel, egal woher, egal wohin. Ja, Stil muss sein.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.